Die ersten eineinhalb Jahre habe ich in einer vollbetreuten Wohnform gemacht. Und dort war der Unterstützungsbedarf höher. Und nachher habe ich in die Aussenwohngruppe gewechselt. Zumal habe ich gemerkt, okay, sie dürfen mehr selber bestimmen. Halt irgendwo durch auch nicht fair, oder? Es hat mir wie gesagt, so, okay, aufgrund von ihm, dass sie vielleicht mehr Sachen noch selbstständig erledigen kann, wird ihnen auch mehr Selbstbestimmung zugesprochen.
Mein Name ist Rudi Meier und das ist der Podcast Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit. Podcast Kontrast, heute mit einem, wie ich finde, ganz besonderen Gast. Und ich freue mich sehr, dass du den Weg wieder an die Fachhochschule gefunden hast. Sabina Beck ist da. Und der Grund ist, dass du dich in der Arbeit intensiv mit einem ganz bestimmten Thema, das prima zu uns passt, beschäftigt hast. Sabina, erzähl mal, wer bist du, von wo kommst du und im Großen und Ganzen, was war das Thema von dieser Arbeit?
Danke vielmal für die Einladung und dass ich heute da sein darf. Also mein Name ist Sabina Beck, ich komme aus dem Fürstentum Liechtenstein und ich habe hier an der Fachhochschule mein berufsbegleitendes Studium zur Sozialpädagogin gemacht. Ich habe 2019 ein Praktikum auf einer Wohngruppe gemacht für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung und habe dann 2020 das berufsbegleitende Studium angefangen. Und das Thema von meiner Bachelorarbeit war selbstbestimmt Leben mit professioneller Assistenz. Und dort ist es mir eigentlich darum gegangen, zum aufzeigen, was der Auftrag für soziale Arbeit ist, gerade bei dieser Personengruppe, ja, durch die Studieninhalte, die ich gelernt habe und auch durch die alltägliche Arbeit mit dieser Personengruppe, habe ich einfach gemerkt, dass gerade ihnen Selbstbestimmung oftmals nicht zugestanden wird und dass sie eigentlich ihres Recht nicht erfüllt kriegen.
Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, man hört es schon, unser Podcast geht ja üblicherweise übers Leben mit Behinderung und Krankheit, so ist unser Untertitel. Und wir zwei werden heute über das Arbeitsfeld, in dem sozialpädagogisch gehandelt wird, reden. Wir machen ein Fachgespräch, das natürlich ganz, ganz eng am Thema Leben mit Behinderung und Krankheit dran ist, wenn wir in diese Felder Assistenz leisten, wenn wir die Frage von Selbstbestimmung da in den Mittelpunkt rücken möchten. Und du hast dich in deiner Arbeit mit der Selbstbestimmungsrechtsfrage von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung beschäftigt, was ich als Titel schon hochspannend fand. Und ich meine, das war ein guter Teil auch des Inhalts deiner Arbeit. Wie bist du denn aufs Thema dieser Arbeit kommen, diese Personengruppe, diese Thematik des Selbstbestimmungsrechts von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen mal genauer anzugucken. Was ist da alles vorher passiert?
Es ist eigentlich so, im Lauf von meinem berufsbegleitenden Studium hat sich irgendwie das Thema so ergeben, weil ich weiß noch, ich habe im dritten Semester meine Seminararbeit schon zu einem ähnlichen Thema geschrieben. Dort ist es aber um die Autonomie von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung im stationären Wohnsetting gegangen. Und umso höher, dass ich gesehen bin in dem Semester, also mit jedem Semester habe ich irgendwie mehr dazugelernt. Und ich habe mich dann noch ganz, ganz intensiv mit der UN-Behindertenrechtskonvention auseinandergesetzt. Ja, und habe eigentlich dann auch gemerkt, dass gerade Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung häufig Selbstbestimmung nicht gewährleistet wird. Aus verschiedenen Gründen, aber ja, was meiner Meinung nach einfach nicht passt hat irgendwie.
Ich finde tatsächlich auch, dass das so wichtig ist, auf die verschiedene Anspruchsgruppe, Personengruppe, auf die Menschen, die das UN-Behindertenrechtskonvention betrifft, dass man dort wirklich sehr viel genauer hinschaut. Ja. Und natürlich gibt es da riesengroße Unterschied. Und jetzt spezifisch auf die Gruppe, die doch oft in so stationäre Settings lebt, ja, in Heime, in Institutionen. Da glaube ich, ist das nochmal eine ganz besonders spannende Herausforderung, ein spannender Blick wert, zu gucken, was ist denn dort genau wesentlich, wenn es darum geht, diese Selbstbestimmungsfrage genau in den Blick zu kriegen. Hast du über deine Arbeitserfahrungen so ein paar Beispiele, wo du merkst, da braucht es vielleicht das eine oder andere, wo du siehst, da könnte man tatsächlich vielleicht auch mal Dinge anders machen? Hast du da mal was erlebt? Das findet, glaube ich, viele Leute spannend, da ein bisschen was zu erfahren.
Ja, erstens mal habe ich im Rahmen vom Praxismodul dürfen mit meiner Projektgruppe zusammen eine Bedarfsanalyse machen in einer Organisation für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Also nachdem wir so die Organisation und alles uns über ihn informiert haben, haben wir den Fragebogen erstellt und es ist darum gegangen, was für Bedürfnisse haben die Bewohner da dort im Bereich Wohnen, oder was ist ihnen wichtig. Dann haben wir die Befragung auch selbstständig durchgeführt. Also es ist uns ganz wichtig, dass wir die Befragung machen. Also sie sind sehr, sehr gut ausgefallen, aber es ist sehr wohl von einzelnen Bewohnern da der Wunsch geäußert worden nach einer eigenen Wohnung. Mhm. Nach eben nicht dem in einem Wohnheim oder Wohnhaus, wie man es denn genannt hat, leben, sondern wirklich einfach eine eigene Wohnung zu haben, Privatsphäre zu haben. Und wir haben das dann noch vorgestellt vor der Leitungsperson. Also man hat gemerkt, dass irgendwie so keine Begeisterung da war. Und wir haben uns dann noch gefragt, okay, aber eigentlich ist es ja nicht etwas, wo man darüber diskutieren sollte. Oder halt, das sind Rechte, die Rechte gelten für alle Menschen. Und dort ist uns einfach schon mal klar geworden, dass es fehlt an Angeboten. Oder? Also, die Angebote sind gerne gegeben, gerade eben für die Personengruppe. Und häufig in Leitbildern und in Konzepten ist es ja drin, Selbstbestimmung, Partizipation, alles Mögliche, oder? Aber ich habe es einfach erlebt und ich habe auch von meinen Mitstudierenden oft gehört, dass es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Selbstbestimmung denn doch nicht gewährleistet wird. Seien es jetzt irgendwie fehlende personelle Ressourcen, fehlende Zeit, es leben dort den Menschen zusammen, wo alle, jeder ist anders, also jeder Mensch ist anders, oder? Und ja, innerhalb von den institutionellen Wohnformen gibt es häufig einfach so einen Rahmen, den man sich heben muss, oder? Strukturen, denn gerade auch veraltete Denkweisen und Haltungen gegenüber von Menschen mit Beeinträchtigungen. Und ich glaube, all diese Sachen sind sehr, sehr problematisch, wenn es um Selbstbestimmung geht.
Du hast das ziemlich genau gerahmt, wie man ja auch in der Wissenschaft das sozusagen aus fachlicher Sicht rahmt, was institutionelle sozusagen Beschränkungen sind oder gerade das Gegenteil von Selbstbestimmtheit ermöglicht. Und die Frage vom Wohnen ist natürlich nicht umsonst auch in der Behindertenrechtskonvention im Artikel 19 so prominent, dass Menschen selber entscheiden können sollen. Und tatsächlich lohnt sich das, genau das mal genauer anzugucken. Du hast in deiner Arbeit einen ganz, ganz wichtigen Punkt für mich gemacht, indem du zwei Begriffe mal sehr genau angeschaut hast. Und diese Begriffe sind die Begriffe des Selbstbestimmtseins und des Selbstständigseins. Und diese zwei unterschiedlich ähnlich klingende, aber doch sehr unterschiedliche Begriffe, die, wie du das dargelegt hast, hat mich sehr beeindruckt. Kannst du das so noch mal für uns in aller Kürze, was ist da jeweils gemeint? Was heißt selbstständig? Was heißt selbstbestimmt? Und was wird da oft durcheinander gebracht?
Also ich habe einfach festgestellt, dass Selbstbestimmung und Selbstständigkeit verwechselt werden oder so als ein und dasselbe angeschaut werden. Bei Selbstbestimmung handelt es sich um ein Recht. Also jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung, oder? Und jetzt gerade im Bereich Wohnen, mit Artikel 19 so von UN-Behindertenrechtskonvention ist es nochmal gesetzlich verankert. Und jeder Mensch hat das Bedürfnis danach, oder? Und das Problem ist, dass gerade veraltete Denkweisen und Haltungen gegenüber von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen gehen davon aus, dass wir aufgrund von eben, dass sie gewisse Sachen oder vielleicht mehr Sachen nicht selbstständig ausführen können, dass sie ohne selbstbestimmt leben kann, oder? Und ich habe dann einfach für mich so meine Haltung entwickelt, dass meine Aufgabe ist eigentlich gesetzt, um ihnen helfen, selbstbestimmt sein zu können, oder? Also genau, sie dabei zu unterstützen, oder? Und das bedeutet dann aber auch, herauszufinden, ja, okay, wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht reden kann, oder? So, wie sagt die Person, dass sie Selbstbestimmung möchte, oder? Und es gibt dort, ja, unterschiedliche Methoden, um das herauszufinden. Es braucht viel Zeit auch, aber es ist auf jeden Fall der Wert, finde ich.
Und es ist natürlich auch eine Haltung, zu sagen, ich unterstelle den Menschen, sie wissen schon, was sie wollen und was sie nicht wollen.
Genau,
und
genau.
Unabhängig davon, wie sie das artikulieren können, werden sie uns das schon mitteilen.
Ja.
Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, ist ja völlig klar, die Person kann selbstständig bestimmte Dinge nicht. Aber sie kann immer noch sehr selbstbestimmt sagen, was sie am Wochenende machen möchte.
Genau,
und, und das hat mir sehr eingeleuchtet in deiner Arbeit, dass es wichtig ist, diesen Unterschied nochmal wirklich sehr klar zu machen.
Ja, wo ich es auch ziemlich fest gemerkt habe, ist gesehen, also das Praktikum und die ersten 1,5 Jahre von meinem berufsbegleitenden Studium habe ich in einer vollbetreuten Wohnform gemacht, also so hat es sich genannt, und dort ist der Unterstützungsbedarf höher gesehen und auch die kognitive Beeinträchtigung stärker, oder? Und nachher habe ich im März 2022 intern in die Aussenwohngruppe gewechselt. Dort war dann nur alles in einem Haus und nur alle miteinander, sondern die Bewohner da haben dann zu zweit oder allein in einer Wohnung gelebt. Das war in so einem Wohnquartier, 4 Wohnblöcke. Und ja, auf einmal habe ich gemerkt, okay, sie dürfen mehr. Also sie dürfen mehr selber bestimmen. Und sehr schön, aber nicht, also halt irgendwo durch auch nicht fair, oder? Das hat mir wie gesagt, so, okay, aufgrund von ihm, dass sie vielleicht mehr Sachen noch selbstständig erledigen kann, wird ihnen auch mehr Selbstbestimmung zugesprochen.
Auch das ist eine wunderbare Beschreibung dafür, wie wir in unseren Settings oft Unselbstständigkeit herstellen, ja, in diesem institutionellen Rahmen. Alles wird dem Menschen abgenommen, und wenn mal jemand zu uns kommt und der schon bestimmte Dinge konnte, das Erste, was sie tun, ist, sie verlernen das, was sie schon konnten. Woraus lernen wir am meisten, sage ich oft, aus dem, was nicht klappt. Wenn man hinfällt, dann lernt man aufstehen. Wenn man scheitert, überlegt man, wie mache ich es besser. Und wir muten Menschen zu wenig zu, unterfordern sie dauernd, weil wir denken, das können die eh nicht.
Ja, voll. Ja, und was ich auch noch sehr spannend gefunden habe, in den unterschiedlichen Büchern, die ich gelesen habe, dass man sieht, dann, es ist zum Schutz von dieser Personengruppe oder von den Klienten, halt von den Bewohnenden. Aber vielfach ist es nicht zum Schutz von ihnen, sondern es ist eigentlich zum Schutz von Fachpersonen, oder? Und zum Schutz von einer Organisation, weil man hat immer das Gefühl, es darf ja nichts passieren. Also wie du gesehen hast, eigentlich so ist.
Jetzt sind wir natürlich wirklich am Kern. Du hast uns, so habe ich es, glaube ich, in der Gutachte geschrieben zu deiner Arbeit, eine Hausaufgabe mitgegeben, nämlich Dinge konsequent weiterzudenken. Was heißt Selbstbestimmung für Menschen in diesen Settings mit einer kognitiven Beeinträchtigung? Und allein, dass wir das Wort kognitiv beeinträchtigt die ganze Zeit verwenden, zeigt ja schon ein Problem. Wir stellen Menschen mit geistiger Behinderung her, indem wir dauernd so über sie reden.
Ja.
Und das ist ein Problem. Und gleichzeitig, deine Arbeit ist ein Plädoyer, so lese ich es, fürs Anerkennen der Menschen, die sind, wie sie sind. Ja? Mhm. Und jetzt ist die Frage, was braucht es dort, damit sie ihr Leben selbst bestimmt erleben können. Und jetzt hast du ja einen Vorschlag gemacht.
Die professionelle Assistenz.
So sieht's aus.
Genau, genau. Ja, also ich habe auch irgendwann im Studium mich mit der persönlichen Assistenz auseinandergesetzt, wo ja von der selbstbestimmten Lebenbewegung ins Leben gerufen worden ist. Es sind Selbstvertreter gewesen, die einfach auch gesehen haben, okay, nein, wir möchten eben nur die pädagogischen bevormundenden Hilfen haben, oder wir möchten Experten in unserer Sache sein. Wir möchten, ja, dass man uns einfach als ganze Menschen sieht. Das Problem dort für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist einfach, dass die Anforderungen sehr, sehr hoch sind, oder? Und vielfach auch nicht erfüllt werden kann. Und ich verstand, dass die Selbstvertreter von der Selbstbestimmten Lebenbewegung gesagt haben, wir möchten keine institutionelle Form von Assistenz, oder wir möchten ja nicht, dass Assistenz missbraucht wird, genauso wie Normalisierung und ja, Selbstbestimmung allgemein, wenn es eben einfach so in Konzept steht und nicht wirklich umgesetzt wird. Aber das Ding ist, es führt irgendwo durch auch wieder zu einer Diskriminierung von dieser Personengruppe jetzt gerade, oder wo einfach dort noch mehr Unterstützung braucht. Und darum habe ich gefunden, professionelle Assistenz, wenn sie wirklich, wirklich sich an die ganze Sache hebt, oder wenn sie nach den Leitprinzipien von Selbstbestimmung, von Inklusion, von Partizipation, wenn sie nach der UN-Behindertenrechtskonvention schafft, dann ja, eröffnet es eigentlich der Personengruppe Möglichkeiten, wo sie bis jetzt nicht hatten. Und wo eigentlich ja einfach normal sind.
Jetzt hast du wie selbstverständlich mit Fachbegriff gerade argumentiert. Ich glaube, wir haben immer wieder Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch nicht so genau wissen, was da sich dahinter verbirgt. Ich würde fragen wollen, was war das noch einmal mit der persönlichen Assistenz? Was ist da sozusagen im Kern und was wäre jetzt das Neue bei der professionellen Assistenz? Vielleicht für die, die es wirklich noch nicht so oft gehört haben, die nicht genau wissen, erklär mal bitte, was sich da dahinter verbirgt.
Ja, also persönliche Assistenz bietet eigentlich jetzt gerade Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung oder mit Sinnesbeeinträchtigungen auch Unterstützung, und sie zeichnet sich aus eigentlich durch am Maximum eine Selbstbestimmung von der assistenznehmenden Person, oder? Sagen wir, ja, einer Person fehlt ein Arm, oder? Sie ist dann wie, sie ersetzt den Arm, oder? Mhm. Sie unterstützt dort, wo assistenznehmende Unterstützung brauchen. Sie bestimmen, wer führt die Assistenz aus. Es ist eigentlich eine Weiterentwicklung von, oder nein, eigentlich ist es das Gegenteil von allem, was davor gemacht worden ist, nämlich die pädagogische Hilfe, oder? Die, wo sagen so, okay, wir müssen jetzt erziehen und fördern, oder?
Das trifft natürlich genau das neue Verständnis von Behinderung, dass die Menschen keine förderwürdige, rehabilitationswürdige Objekte mehr sind, sondern ein Subjektbegriff, wo die einzelnen Menschen in ihre Bedürfnis, dass die sozusagen danach schaut, was brauche ich, damit ich weitgehend selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben kann. Und da sind natürlich ganz schön viele Hürden auch schon plötzlich wieder im Raum, was man alles können muss, wo man überall sozusagen ein Netzwerk braucht, was man an Wissen, an wirklich Kompetenz in dem Sinne braucht.
Ja.
Und jetzt haben wir natürlich die Menschen mit unsere, naja, die das vielleicht nicht können oder noch nicht können. Mhm. Und jetzt kommt die professionelle Assistenz ins Spiel. Was ist da jetzt der Unterschied?
Genau, also professionelle Assistenz soll eigentlich einfach Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung genau das Gleiche bieten können. Und häufig ist irgendwie ein komplexer Unterstützungsbedarf gefordert, oder? Vielleicht gerade auch pflegerisch, und wenn Menschen Probleme haben, irgendwie, ja, sich zu artikulieren und nonverbal kommunizieren, oder? Dann haben sie einfach viel, viel mehr Hürden. Aber trotzdem haben sie auch das Recht drauf. Und die professionellen Assistenten sind eigentlich einfach ausgebildete Fachpersonen, die sich aber an der Haltung von der Assistenz orientieren, also wo sie wirklich auch leben, oder? Und eine Assistenz soll selbstbestimmte Leben ermöglichen, dort, wo es gelebt werden möchte. Also sei es jetzt in einer Wohnung oder in einem Wohnhaus. Also es gibt sehr wohl Personen, die sagen, doch, ich möchte gerne in einer WG leben. Oder? Und dort geht es einfach darum, dass die Fachpersonen, dass die professionellen Assistenzen in die Haltung leben. Oder?
Das heißt, das wäre jetzt sozusagen eine Weiterentwicklung des Assistenzmodells. Ja. So höre ich es raus. Und zwar tatsächlich auch eine neue Anspruchsgruppe und ein neues fachliches Verständnis auch wieder vorausgesetzt, dass wir viel, viel mehr Wert vielleicht auf Entinstitutionalisierung legen müssten, mehr Angebot an Wohnschulen, mehr vielleicht auch Modelle, wo Assistenz professionell organisiert wird.
Genau.
Und das wäre sozusagen der Kern dieses neuen Verständnisses von Assistenz, die professionelle Assistenz. Ein ähnlicher Begriff wäre, glaube ich, die advokatorische Assistenz. Gibt es da auch Zusammenhänge?
Ja, also ich finde es sogar ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade auch bei der professionellen Assistenz, weil häufig gibt es sprachliche Barrieren, und ich finde, dann sind Fachpersonen wie gefordert. Die advokatorische Assistenz tut sich dann einsetzen für das Recht von der Personengruppe, oder? Gerade wenn sie die Rechte nicht selber einfordern kann. Und das ist häufig der Fall. Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, ihnenfalls einfacher, um die Rechte einfordern. Also sie können sie selber noch artikulieren, oder? Und gerade bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und erhöhtem Unterstützungsbedarf? Ist es zum Teil nicht möglich? Als professionelle Assistenz ist es denn auch die Aufgabe, um sich für die Rechte einzusetzen, oder stellvertretend für die Klienten, aber immer in Absprache mit ihnen. Man muss herausfinden, okay, was braucht die Person?
Wunderbar auf den Punkt im Sinne von, wenn wir in diesen Settings so zusammenkommen und dann den Auftrag von unserer Assistenznehmende hin, heißt es tatsächlich, dass wir als Fachpersonen natürlich doch mehr machen wie das, was in der persönlichen Assistenz uns gesagt wird, hilf mir mal aus dem Bett, jetzt wasch mich mal, jetzt bring mich mal zum Bus oder sonst was. Dass da tatsächlich einfach auch viel Wissen notwendig ist in diesem professionellen Assistenzmodell. Und ich meine, damit ist der Begriff auch relativ gut beschrieben. Ja, das ist der Unterschied von persönlicher zu professioneller Assistenz. Siehst du denn so ein paar Felder, wo du denkst, da könnte man wirklich mit dieser professionellen Assistenz auch machbare Veränderungen hervorbringen? Hast du da schon selber Erfahrungen gemacht? Siehst du ein paar Baustellen, die dringend zu bearbeiten wären?
Also ganz dringend finde ich, dass die Haltung sich in den Köpfen der Fachpersonen unbedingt verändern muss. Und ich rede da nicht über alle Fachpersonen, aber es ist einfach Tatsache, dass viel zu häufig noch die ganz alte Vorstellung von Behinderung, wo nur so das medizinische Problem angeschaut wird.
Defizitorientiert.
Genau. Also man schaut auf Defizit und man versucht, den Defizit irgendwie zu beheben und man versucht es durch Förderung, durch irgendwelche Ziele, wo Betreuungspersonen miteinander machen und vielleicht gerne dem Wunsch von der betroffenen Person entsprechen. Und ja, dort braucht es unbedingt eine Veränderung von der Haltung. Also unbedingt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Und ich habe eigentlich die Bewohner da, die ich begleitet habe, habe ich so als meine Chefs angesehen.
Ah, oder? Okay.
Und ja, ich habe es immer sehr, sehr spannend gefunden, weil es ist kein Tag wie der andere gesehen, oder? Also, und einmal bin ich eine Friseurin gesehen, einmal bin ich Taxifahrerin gesehen, dann bin ich Köchin gesehen, dann bin ich da, also, einmal bin ich einfach da gesehen, dass man hätte weinen können oder so. Und das ist eigentlich, das muss man wie akzeptieren lernen in dem Bereich, finde ich.
Aber ich finde deine Formulierung gerade, ja, die Bewohner sind die Chefinnen und Chefs, ja?
Ja,
die sagen wie, wo, was. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz grundlegende andere Ansicht über die Art der Arbeit innerhalb von solchen Institutionen und Organisationen, dass sie uns sagen, wie, wo, was und dass vor allem Fachpersonen da tatsächlich an dieser Haltung, an diesem neuen Verständnis arbeiten müssen. Wir versuchen die in die Richtung auszubilden und zu sagen, aber das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Bild, das da immer noch nachwirkt, dass das tatsächlich auch ein gesellschaftlicher Auftrag ist, die neue Vorstellung, was heißt behindert zu sein und behindert zu werden, das neue passgenau zu kriegen. Und da leistest du natürlich einen wunderbaren Beitrag mit dem, was du uns gerade erzählst und was du tatsächlich in deiner spannenden Arbeit dort angeschaut hast. Und zwar mit einer sehr konsequenten, sehr klaren Haltung und jetzt wiederhole ich mich, die mir so gut gefallen hat, dass ich gedacht habe, die lade ich gerne mal ein zu unserem Podcast.
Danke vielmals.
Jetzt haben wir viel über das geredet, was ich dir an Thema gegeben habe. Ich würde mich jetzt noch wundern, wenn du dir was wünschen dürftest in dem Feld. Ja, was hast du denn da an Ideen, an Vorstellungen? Was braucht es, damit es noch besser klingt, die UNBRK in dem Feld umzusetzen?
Also was mir geholfen hat, und ich glaube, es hilft allgemein, kann ich mir vorstellen, ist, dass man sich einfach bewusst ist, ich bin ja bei ihnen daheim. Also sie wohnen da, ich arbeite da, ich gehe nach meinem Dienst und es ist alles gut. Und ich gehe dann heim, dort, wo ich gern bin, dort, wo ich
selbstbestimmt
wo ich
sein
kann, oder? Genau. Und ich finde, das Denken hilft extrem, um sich die Haltung zu verinnerlichen, oder? So, wie möchte ich, dass mit mir daheim umgegangen wird, oder?
Die normalsten Dinge der Welt. Wie möchte ich, dass man mit mir umgeht?
Oder was ist mir wichtig? Über was möchte ich selbst bestimmen? Oder gerade wenn es Konflikt gibt, oder? Ich meine, häufig ist es ja so, dass so in größeren Organisationen dort wird dann Arbeit angeboten, Freizeit wird angeboten, das Wohnen wird angeboten und ich habe meine Mitarbeitenden immer sehr, sehr geschätzt, aber ich könnte mir nicht vorstellen, mit ihnen 24-7 Zimmer zu sehen. Also Zimmer schaffen, Zimmer wohnen, Zimmer Freizeit, das ist viel.
Da ist die Welt plötzlich sehr klein.
Genau, ja. Und Ja, ich glaube, das muss man sich schon auch immer wieder bewusst werden. Mhm. So.
Und bewusst werden können wir natürlich auch dadurch, dass die Menschen, die dort leben, uns das sagen. Ob sie das immer so tun, wie wir, dass wir das gleich verstehen, ist ja nochmal was anderes. Aber
genau,
ich glaube, Sensorium, ein Gespür dafür habe, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Ich glaube, das höre ich auch bei dir dauernd zwischen den Zeilen gut raus, dass du da offensichtlich was spürst, was merkst, was siehst, was vielleicht die Vorstellung, ich sage in der Lehre gern, stellen wir uns mal vor, wir würden daheim so leben. Ja? Jemand kommt zu uns und fragt uns, dauernd die normalsten Dinge der Welt, weil ja, weil es eben der Einrichtung halt so ist.
Ja.
Wir würden, glaube ich, nach 2 Wochen wahnsinnig werden. Ungefähr
ja,
so.
Ja. Ja. Ja, und was ich auch gelernt habe, und es ist, zum Teil fehlt wirklich Zeit und das Personal, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich konsequent unsere Klientinnen als Menschen anschauen. Und jeder Mensch hat seine Lebensgeschichte, oder? Es gibt dann auch noch eine Diagnose vielleicht, die eine Rolle spielt, aber es gibt vor allem auch eine Lebensgeschichte. Und ich finde, mit dem muss man sich auseinandersetzen und dann aber trotzdem den Menschen so begegnen, als ob man eigentlich keine Ahnung hätten. Also nicht irgendwie mit Vorurteilen oder so, sehr irgendetwas. Und für das braucht es, finde ich, gerade in dem, ja, gerade in dem Gebiet schon Fachpersonen, wo das Wissen haben. Oder wo dazu bereit sind, um sich auch weiterzubilden.
Das kennen wir ja auch, dass sozusagen ein häufiger Wechsel in solche Institutionen an der Tagesordnung ist. Was brauchen denn Fachpersonen, damit sie auch dort einen guten Arbeitsort findet, ja, damit man überhaupt gute Arbeit machen kann? Da braucht es ja auch Rahmenbedingungen. Hast du da Ideen oder Tipps? Was müsste sich vielleicht auch ändern? Was ermöglicht überhaupt erst gute Arbeit?
Ja, ich glaube, gerade in so interdisziplinären Teams, die ich sehr, sehr geschätzt habe. Also ich habe so etwas Tolles gefunden, weil ich weiß etwas, wo du nicht warst und du weißt etwas, wo ich nicht weiß und es nützt uns und man kann voneinander lernen. Ich glaube, dort braucht es einfach auch Bereitschaft zum Lernen und das braucht auch meiner Meinung nach so Supervisionen, Fallbesprechungen, gerade in herausfordernden Situationen. Ich habe es extrem geschätzt da im Studium, dass wir die Ausbildungssupervisionen hatten, wo man Fälle einbringen hat können und in so einer Gruppe darüber reden, weil es ergänzt sich einfach irgendwie so oft mal andere Ansichten, oder? Ja, und dann braucht es auch Vertrauen, Zeit. Also ich finde, von Fachpersonen muss einfach eine Bereitschaft da sein, um sich aufs Gegenüber einzulassen, oder? Um sich auch Gedanken zu machen, hey, wie kann ich die Person eigentlich so unterstützen, dass sie sich wohlfühlt, dass sie sich auch sicher fühlt oder in ihrem Daheim, oder?
Du hast ganz viele Bedingungen genannt und natürlich ist, und das wissen wir auch tatsächlich, die Arbeit in solche Settings, in solche institutionelle Settings, sagt man nicht umsonst, das ist die Königsdisziplin der Sozialpädagogik, weil die Rahmenbedingungen oft wirklich schwierig sind, um gute Arbeit zu leisten und gleichwohl wissen wir, es gibt viele Menschen, die wollen gute Arbeit leisten, weil die auch tatsächlich anerkennen, dass man auf ein Gegenüber tritt, das eine eigene Lebensgeschichte hat. Und gleichzeitig, oft sind es die Rahmenbedingungen, die das oft ganz schwer machen. Und dafür muss man es aber wissen. Wie können wir bestimmte Menschen mehr an Selbstbestimmung, ja? Niemand ist absolut selbstbestimmt, aber mehr an Selbstbestimmung. Und wie können wir das herstellen? Wie können wir da Rahmenbedingungen neu justieren? Was braucht es da an Fachverständnis? Man muss mit den Angehörigen, mit den Eltern, mit den Beispielen, die muss man alle irgendwie ins Boot holen und dann wird klar, ach Gott, ist das eine anspruchsvolle Arbeit, die bräuchte auch mehr an Anerkennung auf gesellschaftlicher Ebene, genauso wie auf individueller Ebene. Zum Schluss hast du noch einen Wunsch oder 2 oder 3. Wo sind wir in 5 Jahren, wo sind wir in 10 Jahren? Was würdest du wirklich gern geändert haben?
Also ich wünsche mir für die Personengruppe, dass es eine Angebotserweiterung gibt und für es, dass auch einfach ihre Gesellschaft endlich mehr darüber diskutiert wird, das Thema mehr Anerkennung findet, dass man einfach ja einsieht, dass es Leute gibt, die viel, viel seltener gehört werden, weil sie sich zum Teil auch einfach nicht ja, sprachlich äußern kann. Und wir als Professionelle von sozialer Arbeit haben dort auch die Aufgabe, um es stellvertretend für sie zu machen, um ja, auf es aufmerksam zu machen. Und wie du gesehen hast, in Zusammenarbeit mit Angehörigen, mit anderen Fachpersonen, mit Systempartnern, wie man es so oft nennt, kann man so viel erreichen für die Personengruppe. Und natürlich mit der Person selber, oder? Das ist also einfach miteinander für sie und nicht irgendwie gegeneinander oder über sie oder so sehr irgendwie. Ja, und dann wünsche ich mir einfach auch, dass Menschen oder Fachpersonen, die in dem Setting arbeiten, dass sie einfach die entsprechenden Schulungen in diesen Bereichen, oder? Eine Haltung muss da sein. Ganz, ganz wichtig.
Und das sind spannende Wünsche, wichtige Wünsche und natürlich auch, ich sage, unbedingt Wünsche, wenn die Haltung stimmt. Ich sage, Sabina, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Ich glaube, das waren spannende Themen, die du angesprochen hast. Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, Menschenrecht auf Rechte, auf Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, die Geschichte, die sich vielleicht ändern müsste, die Haltung von den Fachpersonen, all das waren unsere Themen und ich sage wirklich herzlichen Dank, dass du da warst. Alles Gute.
Danke viel, viel mal.
Wenn ihr Rückmeldungen an uns habt, meldet euch bitte unter kontrast@ost.ch. Merci schon jetzt. Der Podcast Kontrast wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule und wird unterstützt von Redline, produziert von Focus Format.